Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen beim Zwischenhalt auf DRS 1. Beim Stichwort Christenverfolgung, ja, da kommen zuerst Gedanken an Römer und an Kaiser Nero. Aber Christenverfolgung ist ein aktuelles Problem. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen bestätigen, dass in ein paar, zum Beispiel islamischen Ländern, Christenverfolgung gibt. Circa 100 Millionen Menschen weltweit werden wegen ihrem christlichen Glauben diskriminiert. Der Hans-Jörg Schulz hat den Direktor vom Islamwissenschaftlichen Institut von der Berner Universität, Reinhard Schulze, zu drei konkreten Fall befragt. So ist es richtig.
Professor Schulze, über den aktuellen Ereignissen in Ägypten ist ja der Massenmord an den 23 koptischen Christen in Alexandria zu Beginn des Jahres relativ rasch vergessen gegangen. Etwa 10% der Ägypter sind Kopten. Warum werden sie von muslimischen Fanatikern verfolgt und sogar ermordet?
In den letzten Jahren hat sich so etwas wie ein Konfessionskonflikt in der arabischen Welt abgezeichnet, ein Konflikt, der Religion immer mehr zu einer politischen Größe und einer Identitätsgröße gemacht hat. Etwas, was früher so nicht der Fall gewesen ist, weil bis in die 70er, 80er Jahre hinein eigentlich Religion kein politischer Faktor gewesen ist, der die Teile der Bevölkerung miteinander in Opposition gestellt hätte. Und das hat sich in den letzten Jahren etwas verstärkt, wobei man schon sehen sollte, dass für jedes arabische Land eine sehr, sehr spezifische Situation sich ergibt. Und in Ägypten ist eben eine sehr spezifische Situation, die das Land unterscheidet von Marokko oder Algerien oder Syrien oder anderen Ländern, wo christliche Gemeinschaften existieren.
Es sind ja nicht nur die arabischen Länder, die für Aufruhr sorgten in den letzten Monaten. Ein anderer Fall passiert 4000 Kilometer östlich von Alexandria. Der Gouverneur der Provinz Punjab setzt sich für die Begnadigung einer Christin ein, die der Blasphemie angeklagt ist. Beim Betreten eines Cafés in Islamabad wird er mit 20 Kugeln von einem Fanatiker geradezu hingerichtet. Warum darf man sich in Pakistan als Politiker nicht für eine Christin einsetzen?
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass Pakistan als Staat sehr stark als islamischer Staat definiert worden ist. 1947, 48 mit der Gründung des Staates Pakistan ist im Grunde der erste islamische Staat definiert worden. Und damals waren die Meinungsträger dieses Staates sehr eng verbunden mit der neuen islamistischen Szene. Und die Identität, Muslim zu sein, war quasi Staatsidentität. Der Abfall vom Islam ist in Pakistan identifiziert worden mit der Frage, ja, das ist Staatsverrat oder Hochverrat. Und dieser Hochverrat wurde so stark dann in den politischen Diskussionen eingebettet, dass dann in der pakistanischen Situation jemand, der dann vom Islam abfällt, zum Christentum konvertiert oder gedeckt wird von irgendeiner offiziellen Seite, der Gefahr ausgesetzt ist, dass irgendein Individuum, ein Handlungsträger hinkommt und dann eben zur Gewalt greift, weil er sich selbst als exekutive islamische Ordnung versteht.
Und nehmen wir noch einen Fall aus der jüngsten Vergangenheit. In die katholische Kirche Maria Erlöserin in Bagdad stürmen Ende Oktober 120 fanatische Muslime und richten ein entsetzliches Blutbad an. Warum können sich Christen im Irak nicht mehr in der Kirche zum Gottesdienst treffen?
Ja, das ist natürlich das Ergebnis des Irakkrieges gewesen, dass durch den Irakkrieg selbst dann Teile der Bevölkerung so stark auf ihre ursprünglichen Identitäten reduziert worden sind, auch in den Feindbildern, die in der irakischen Gesellschaft aufgebaut worden sind, dass dann auch das Christsein im Irak zu einer politischen, zu einer fast ethnischen Größe geworden ist und diese Auseinandersetzung im Irak, die entlang von ethnischen Grenzen erfolgt, dann automatisch auch die Christen als Christen zum Feindbild erkoren haben und auf diese Art und Weise dieses fürchterliche Blutbad aus der Sicht derjenigen, die das durchgeführt haben, also bestimmter muslimischer radikaler Gruppen, legitimiert erschienen.
Also das ist eine sehr unterschiedliche Gemengelage in diesen drei Ländern, Ägypten, Pakistan, Irak. Das sind einfach mal drei von sehr vielen Ländern, in denen Christen mit Verfolgung rechnen müssen. Es soll an die 100 Millionen Christinnen und Christen weltweit geben, für die die Religionsfreiheit nicht zu gelten scheint. Warum wollen und können islamische Regime ihre religiösen Minderheiten nicht besser schützen?
Warum können sie sie heute nicht mehr schützen? Früher war eigentlich der Schutz die Hauptgröße, wie mit Christen oder mit jüdischen Gemeinden umgegangen wurde. Und dieser Schutz zeigte sich ja beispielsweise in der Ehegesetzgebung, in anderen Formen des sozialen Zusammenlebens, wo einfach garantiert erschien, dass religiöse Minderheiten anerkannt waren. Und das ist in der islamischen Tradition ja so gegeben. Dass das sich jetzt geändert hat in der letzten Zeit, ist sicherlich auch seit dem 19. Jahrhundert spürbar im Rahmen einer Kolonialpolitik, wo Religionspolitik zum Faktor erhoben wurde. Ägypten kann man wieder als Beispiel nennen. Es waren schließlich britische Kolonialbeamte, die dafür Sorge getragen haben, dass Kopten nicht mehr in führende politische Stellung eintreten durften, weil die Briten meinten, die Kopten seien unsichere Kantonisten und die könnten wir nicht in der Kolonialverwaltung gebrauchen. Also Kolonialpolitik, Religionspolitik ging so Hand in Hand, dass dann in der Zeit seit dem 19. Jahrhundert Religion auch zu einer Art von politischer Größe erkoren wurde, sodass dann jetzt dieser fehlende Schutz vielfach beklagt wird.
Der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze zum Thema Christenverfolgung. Wie grün ist eigentlich der Islam? Sehr grün, sagen die Muslime, die sich mit Umweltschutz beschäftigen und das nicht nur, weil grün die Farbe vom Prophet ist, sondern auch, weil der Islam stark mit der Natur verbunden sei. Der Gedanke ist aber noch nicht allzu weit verbreitet. Noch immer sind es eher Pioniere, die sich für einen Öko-Islam einsetzen. Die Kathrin Uelschi hat zwei von denen getroffen.
أشهد أن لا إله إلا الله.
Ein junger Muezzin ruft zum Gebet. Es ist Viertel ab 12 Uhr. In der bosnischen Moschee zu Schlieren hat sich der Imam Saki Palilovic mit 10 Gläubigen zum Mittagsgebet versammelt.
Allahu Akbar. Allahu
Akbar. Nach einer Viertelstunde ist das Mittagsgebet vorbei. Es ist ein kurzes und ein ruhiges Gebet. Der Imam ist dann nur Vorbeter. Eine Predigt hat er nur am Freitag zu oben. Und dann redet der Saki Palilovic zwischendurch auch über Umweltschutz.
Aus der islamischen Sicht, das Ganze, der Himmel und die Erde, hat Gott uns gegeben und für uns geschöpft. Und wir sind verantwortlich für dieses Vertrauen. Und von daher bin ich verpflichtet, fühle mich als Imam, als Theologe, als Muslim und als Bürger nicht nur dieses Landes, sondern dieses Landes, aber als Mensch auf der Erde darüber eigentlich zu predigen, zu diskutieren, dieses Thema zu thematisieren und so weiter.
Für den bosnischen Imam ist Umweltschutz nicht einfach ein Pflichtthema, das gerade in ist. Für den studierten Islamwissenschaftler ist es eine Art Gottesdienst, Sorge zu der Natur zu haben.
Das Leben auf der Erde ist eine Art der Prüfung, ja. Und wenn wir unsere Prüfung dann gut machen, dann werden wir dann im Jenseits, im Paradies dann belohnt. Und gerade die Bilder des Paradies im Islam sind voll in Natur, nicht nur im Islam, ich weiß es in der Bibel auch, ja, voll von der Natur. Das ideale Leben werden wir eigentlich in einer vollkommenen Natur leben, ja, mit all Geschöpfen, naturell oder tierisch. Und die beste Anregung, dass dem Mensch klar ist, dass ein gutes Verhalten, ein richtiges Verhalten unter Anführungszeichen gegenüber Natur ein Gottesdienst ist. Und dafür wird man von Gott belohnt.
Der Natur- und Umweltschutz sei in ihrem Glauben sehr wichtig, betont Saki Palilovic und verweist auf die islamischen Schriften.
Dieses Thema ist im Islam sehr präsent. Wenn man sagt, dass im Koran ca. 261 Versen sich mit diesen Themen beschäftigen, das sagt alles ja. Und wenn etwas im Koran so präsent ist, das bedeutet, das hat ein Gewicht. Das ist etwas sehr Wichtiges. Es gibt viele Koranverse, es gibt viele Überlieferungen, sogenannte Hadithe des Propheten Mohammed. Natürlich, wenn ich dieses Thema dann thematisiere, dann benutze ich diese religiöse Quelle vor allem aus dem Koran und aus der Sunna.
Auf Koranvers stützt sich auch der Faslun Khalid. Der Faslun Khalid ist der Gründer von der Islamischen Stiftung für Ökologie und Umweltwissenschaften im englischen Birmingham. Seit 25 Jahren setzt sich der Umweltschutzveteran für die Natur und eine lebenswerte Erde ein. Er gehört zu den wichtigsten Vertretern des ökologischen Islam. In dieser Funktion ist der Faslun Khalid schon an verschiedene UNO-Klimakonferenzen eingeladen worden und in diesem Jahr auch ans WEF, ans Weltwirtschaftsforum zu Davos. Umweltschutz aus religiöser Sicht hat auch die Wirtschaftseliten interessiert, wenn auch nur am Rand. In einer Hotellobby zu Davos habe ich den 78-jährigen islamischen Umweltschützer zu einem Gespräch treffen. Er hat mir von einem sehr erfolgreichen Projekt erzählt. Auf der Insel Sansibar haben die Fischer jahrelang mit Dynamit gefischt. Das war eine sehr lukrative Art, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Fische aus dem Meer rauszuziehen. Das Dynamit hat aber nicht nur die Fische getötet, sondern auch das Korallenriff zerstört.
But the problem with that was when the coral reefs are destroyed, then you destroy the spawning ground of the fish, where the fish go and lay their eggs.
Das Problem war, dass man nicht nur die Korallenriffe zerstörte, sondern gleichzeitig auch die Laichplätze der Fische. Verschiedene säkulare Organisationen versuchten während Jahren, die Fischer zu stoppen, aber es gelang ihnen nicht. Ich wurde zu einem Workshop über den Koran eingeladen. Ich erklärte den Fischern, dass Gott den Menschen als Verwalter auf der Erde eingesetzt hat, als Kalifen. Gott hat alles erschaffen, die Meere, die Korallen, die Fische, damit ihr sie essen könnt. Aber Gott sagt auch, verschwendet nicht. Und was macht ihr? Diese Botschaft hat den Fischern sofort eingeleuchtet, weil es aus ihrem Glauben kam, direkt aus dem Koran.
But Allah also says, do not waste. What are you doing? So, and these messages were very quickly put across, because it came directly from the faith, it came directly from the Koran.
Das sei unglaublich gewesen, schwärmte Faslun Khalid. In seiner Stimme hört man nicht nur eine Überraschung, sondern auch Stolz.
They stopped dynamite in coral reef immediately. It was amazing.
Innerhalb von 24 Stunden haben die Fischer aufgehört, mit Dynamit zu fischen. Was verschiedene Umweltschutzorganisationen oder Regierungsvertreter in vielen Jahren nicht erreicht haben, hat Faslun Khalid mit einem Workshop über den Koran geschafft. Aber, betont der bescheidene Gelehrte, es sei nicht allein sein Verdienst gewesen. Seine Stiftung arbeite immer mit anderen Organisationen zusammen, mit Umweltschutzorganisationen, mit verschiedenen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Denn das eine sei die Fischer davon abzubringen, mit Dynamit zu fischen, das andere sei aber, ihnen auch eine Alternative zu bieten.
In anything we do, we always work with other agencies. We never work in isolation. Now, we don't claim to be technical people. We are not. So we have to work with the technical people. We supply the ethics.
Wir arbeiten immer mit anderen Organisationen zusammen. Wir sind keine Techniker. Wir liefern die ethischen Grundwerte. Deshalb arbeiten wir mit Leuten zusammen, die Projekte auch technisch umsetzen können. Sie lehren die Fischer neue Fangmethoden. Eingesetzt werden nun Netze mit größeren Maschen. So können kleine Fische aus den Netzen hinausschwimmen und nur die großen werden gefangen. Auf Anregung der Umweltverbände führten die Fischer auch ein Kontrollsystem ein, eine Selbstkontrolle, damit außerhalb der Saison nicht gefischt wurde. Damit regulierten sie die Fischerei mit dem Ergebnis, dass sich der Fischbestand bereits wieder etwas erholen konnte.
So the fish stocks are now building up.
Die Zusammenarbeit mit den säkularen Organisationen hat problemlos geklappt und die Fischer haben dann auch neue Fangmethoden von den Umweltschützern angenommen. Aber genau diese Organisationen haben jahrelang versucht, die Fischer vom Dynamitfischen abzubringen, ohne jeglichen Erfolg. Hat dort einfach das Vertrauen gefehlt?
I don't think it's suspicion. They were not convinced.
Ich glaube nicht, dass es Misstrauen war. Die Fischer waren einfach nicht überzeugt. Es gab keine treibende Kraft dahinter. Die Botschaft blieb an der Oberfläche und drang nicht nach innen. Die Fischer wurden davon nicht berührt. Doch offensichtlich tat das der Glaube, der Islam. Und so änderte sich etwas. Es gab aber auch noch einen zweiten wichtigen Grund. Die säkularen Leute waren Fremde. Sie brachten zwar Geld, aber sie waren Fremde.
So they may have money, but they're strangers. And what you do with strangers' money is take it from them. Unfortunately, that's what seemed to happen.
Und was macht man mit dem Geld von Fremden? Man nimmt es. Unglücklicherweise ist genau das passiert. Mich kannten sie zwar auch nicht. Ich sprach aber von einem Buch, aus dem ich als Kind gelernt hatte. Und aus dem auch sie als Kinder gelernt hatten. Das war die Gemeinsamkeit. Da trafen sich unsere Herzen. Wir hatten eine gemeinsame Sprache. Das war der Glaube an den Schöpfer. Sie hörten meinen Ausführungen zu und nahmen sich zu Herzen, was der Schöpfer von ihnen im Leben erwartet. Dass sie nicht verschwenderisch seien, sondern Sorge tragen zur Natur und für die nächste Generation, für unsere Kinder, die Erde bewahren sollen. Sie haben Verantwortung bekommen und diese ist ihnen nicht von irgendeiner säkularen Organisation gegeben worden, sondern von Gott. Das ist eine sehr mächtige Botschaft.
And the responsibility then is given to them, not by a secular NGO, but by God. You see, it's a very powerful message.
Und genau diese Botschaft wird der Faslun Khalid möglichst weit verbreiten. Egal ob bei Muslimen oder bei Andersgläubigen. Darum arbeitet er nicht nur mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zusammen, sondern auch mit verschiedenen Religionsvertretern. Genau für das hat er auch das WEF zu Davos nutzen. Er hat spirituelle Führer von anderen Religionen getroffen, hat sich austauschen und neue Kontakte knüpfen.
We have a different way of approaching it.
Wir haben verschiedene Wege, wie wir uns dem annähern. Ich als Muslim habe einen Weg, wie ich mich dem Umweltschutz nähere. Aber der Fakt bleibt, es ist eine Welt und wir sind eine Spezies. Wir haben ein Ende. Wenn die Welt endet, gehen wir alle. Die Muslime verbleiben nicht hier, auch nicht die Christen oder Juden. Wir alle gehen.
When the world ends, we'll all go. You know, Muslims won't remain here. The Christians and Jews and no, we'll all go. It's not exclusively for the Muslims.
Es ist nicht exklusiv für die Muslime. Deshalb müssen wir zusammenarbeiten. Ich sehe auch kein Problem darin, denn wenn wir unseren Glauben ausdrücken, haben wir alle etwas Besonderes und Tiefes anzubieten. Und deshalb arbeite ich gerne mit anderen Menschen zusammen, erzähle ihnen, was wir machen und höre ihnen zu, um zu erfahren, was sie tun.
Und dabei kommt immer wieder ein Thema ins Gespräch, das ist die Bildung. Die Bildung der religiösen Führer. Denn noch immer seien sich die meisten Imame ihrer Verantwortung nicht bewusst, sagt der Faslun Khalid. Sie würden das Thema Umweltschutz nicht als religiöses Thema verstehen, sondern als weltliches. Das müsse sich ändern. Und darum gehen die Vertreter von der Islamischen Stiftung für Ökologie und Umweltwissenschaften auch direkt in die Koranschulen oder zu den Imam. Sie haben Unterrichtsmaterial ausgeschafft und versuchen so das Umweltbewusstsein in den Religionsunterricht zu integrieren. Der Faslun Khalid ist überzeugt, dass sich die Gläubigen sehr schnell viel umweltbewusster würden verhalten, wenn sie es mit ihrem Glauben verbinden könnten. Das Beispiel Sansibar habe das deutlich gezeigt.
Katrin Jüeltschi zum Thema grüner Islam. Morgen übrigens, um 8:30 Uhr, gibt es eine Perspektive auf deres 2 noch ausführlicheres zu dem Thema. Thank you. Zwischenhalt auf dieser Seite. Es soll das Herz der Schweiz sein oder auch die Wiege der Schweiz, aber das Tal der Schweiz. Aber es sei so winzig, dass die Fahrt mit der Gotthardbahn von Seewo auf Brunnen am Vierwaldstättensee ja nur gerade ein paar stolze Minuten gegeben. Und dabei führt die Reise durch eines der berühmtesten und schönsten Amphitheater von Europa. Am augenfälligsten ist in dem Talkessel, wo sich gegen die See hin auftut, der alte Hauptort Schweiz, am Fuss der beiden Mythen. Über 14'000 Menschen sind hier daheim und man findet in dem Ort stattliche Herrenhäuser und imposante Bauten. Vom zentralen Dorfplatz aus hat sich Schweiz entwickelt und der ist eine der bedeutendsten barocken Platzanlagen der Schweiz geworden. An einem Eck, da thront die mächtige katholische St. Martinskirche als beherrschende Mitte vom Dorf und scheint die festlichste Kirche der Schweiz, hat man schon lesen. Entstanden das Jahr 1770. Sechs Glocken hängen im imposanten Turm oben an, der mit einer sogenannten Laternenkuppel gekrönt ist. Und auf der tiefsten, der Dreifaltigkeitsglocke, kann man lesen: Ich lobe den wahren Gott, rufe das Volk, versammle die Geistlichkeit. Das sind die Glocken von der katholischen Kirche St. Martin von Schweiz.
Thank you.
Glocke von der katholischen Kirche St. Martin von Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.